Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Also die Zukunft kommt ja nicht von allein, sondern wird von uns allen gemacht. Und da ein bisschen mehr Mut zu haben und einfach Ideen irgendwie auch anzugehen, da offen zu sein, dafür zu kämpfen, ich glaube, das ist in diesen herausfordernden Zeiten etwas ganz Wichtiges. Eher eine Realutopie entwickeln, als immer nur dystopisch in die Zukunft zu schauen. Ja, da ist eine ganze Menge draußen los und ich sehe das auch mit Sorge, aber es liegt an uns auch, ne? Also nicht nur an uns, klar, mit den ganzen Abhängigkeiten. Aber ja, schaut positiv in die Zukunft, ohne das Negative aus den Augen zu lassen.
Und damit ein herzliches Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Ich bin Gabriel, mache das hier seit 2018. Ich darf hier mit mutigen und neugierigen Menschen sprechen über ein Thema, über das wir viel mehr sprechen sollten, wie ich finde. Es geht um Arbeit. Arbeit, um unsere Potenziale zu fördern, die wir als Menschen haben. Arbeit, um diese Welt ein Stück besser zu machen. Und Arbeit auch, um gemeinsam ins Tun zu kommen. Und dazu brauchen wir natürlich auch entsprechende neue Räume. Die Frage ist, welche Rolle spielt eigentlich noch der Raum in Zeiten von KI? Und mein heutiger Gast ist sich sicher, wir brauchen Räume für Begegnung, wir brauchen ganz neue Konzepte, damit Menschen mit ihren kreativen Talenten zusammenkommen und etwas Neues erarbeiten können. Bei mir ist Bernd Fels, freue mich riesig, dass er sich die Zeit genommen hat. Bernd ist ein wirklicher New Work-Pionier, er kennt sich mit Bürowelten extrem gut aus, hat das ganze Thema nicht nur studiert, sondern hat schon in den 2000ern beim legendären Quickborner Team gearbeitet. Das Quickborner Team, das lohnt sich eigentlich dazu auch nochmal eine Folge zu machen. Die haben schon seit den 60er Jahren Büro als Konzept komplett neu gedacht und neue Office-Landschaften kreiert, die sie dann sogar in die USA exportiert haben. Sogar das Pentagon hat diese Bürokonzepte übernommen und dann natürlich auch hier in Deutschland und Europa Mercedes-Benz, Vodafone Campus, also riesengroße Projekte, die durch das Quickborner Team dort auch angeregt und umgesetzt wurden. Dort hat er lange gearbeitet, dann hat er irgendwann auch seine eigene Company gegründet, IF5, anders arbeiten. Wir schauen, wie sie anders arbeiten, wie sie neue Projekte initiieren. Mit Spaces for Future ist er auch dabei, Menschen, Räume und Ideen zusammenzubringen. Und ich wollte natürlich wissen, wie er das tut, wie sie arbeiten und was er auch für eine Vision hat. Für ihn soll Arbeit flexibel, menschenzentriert und sinnstiftend sein. Und dafür wurde er auch mehrfach schon ausgezeichnet. 2011 hat er mitgewirkt am besten Bürogebäude der Welt, am Strand Kai 1. Unilever ist damals eingezogen, später war die New Work SE auch noch drin, die Mutti von Xing. Das wurde auf dem World Architecture Festival in Barcelona gekürt. Dann 2019 war er beteiligt an der Planung und Entwicklung des Projekts Fabrik Number 9, Villeroy & Boch, das beste Bürogebäude Deutschlands zu der Zeit. Und dann hat er auch noch den zweiten Platz gemacht beim New Work Award von Xing, also wirklich schon viel bewegt. Und wir wollen heute schauen, wie blickt Bernd auf die aktuelle Entwicklung der Arbeitswelt? Welche Rolle spielt das Büro in dieser Zeit, in der eigentlich nur noch alle über Technologie sprechen? Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall beim Record. Bevor wir reinspringen, bitte ich euch, abonniert diesen Podcast in eurer Podcast-App. Könnt ihr auf Abonnieren drücken und dann bleibt ihr auf dem Laufenden, dann verpasst ihr hier keine Folge mehr. Wenn es euch gefällt, könnt ihr das Ganze auch mit Sternen bewerten. 5 wären super, super cool, würde ich mich sehr drüber freuen. Und jetzt gibt's erstmal den Podcast, Folge 337 hier im New Work Chat Podcast mit Bernd Fels. Viel Spaß! Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Bernd heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City von der Küste.
Ja, Gabriel, toll, dass ich dabei sein darf. Freue mich. Grüße aus Braunschweig.
Freut mich auch, Bernd. Du wurdest zwar eingeladen, aber hattest gar keinen Invite von mir, haben wir heute Morgen festgestellt. Du hast dich schon gewundert, wo bleibt der Rat? Jetzt ist er endlich da. Kommt Zeit, kommt Rat, Bernd.
Ja, perfekt. Gutes Motto. Können wir so weitermachen.
Ich hoffe, dir geht's gut heute. Du bist kurz vorm Urlaub, ne?
Ja, absolut. Eine Woche, nicht lang, aber es geht ins Allgäu, freue ich mich. Wetteraussichten sind perfekt und einen besonderen Ort besuche ich da auch noch. Aber können wir vielleicht später drüber reden.
Gehst du wandern?
Wandern werden wir auch, wir haben kein richtiges Programm. Mal schauen, bisschen am See liegen, werden ja über 30 Grad. Bisschen dort in einem oder anderen Ort eben vorbeischauen und mal gucken, treiben lassen.
Also du bist eher so der spontane Urlauber, ja? Du musst jetzt nicht alles durchtakten.
Da wir so einen kleinen Camper haben, ist es mehr Spontanität. Ja, wir haben zwar zwei Campingplätze jetzt vorgebucht, aber mal gucken. Deshalb kauft man sich ja so ein Ding, damit man da mal so ein bisschen Spontanität dann auch haben kann und darf. Ja.
Ist der richtig modern ausgerüstet mit WLAN?
Jein, also es ist eher hier das Handy, was ich dann als Hotspot nutze. Da können wir noch ein bisschen nachsatteln vielleicht.
Und arbeitest du auch im Urlaub oder bist du dann wirklich mal komplett raus?
Ach, so Work-Life-Balance. So bei mir ist es mehr so Integration. Also ich versuche schon natürlich. Ja. Ich habe eine Abwesenheitsmail geschrieben. Ich werde auch nicht gleich beim ersten Klingeln rangehen, aber ich kann das auch nicht komplett trennen. Ich habe ja gerade gesagt, das ist auch ein besonderer Ort, das hat auch was mit dem Beruf zu tun und das kann man dann schon so miteinander verbinden. Aber ja, eigentlich ist Abschalten und Digital Detox würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist dann manchmal auch ganz gut, aber in diesem Urlaub nicht komplett.
Ja, Bernd, schön, dass du da bist. Wir haben ja im Vorgespräch schon festgestellt, es gibt echt viele Themen, über die wir heute sprechen können. Wir wollen dich natürlich zu Beginn erstmal kennenlernen. Meine mittlere Tochter Mathilda, 11 Jahre alt, spricht ja hier das Intro ein. Und auch du darfst ihr zu Beginn mal erklären, was du so machst, sodass sie das versteht.
Ja, super. Gute Frage. Ich habe ja gar nicht damit gerechnet. Also na gut, wer deinen Podcast kennt, der weiß ja, dass diese Frage kommt. Ich habe mich vorbereitet. Es war einmal ein leerer Raum, Mathilda. Er wusste nicht, ob er laut oder leise sein soll, bunt oder ruhig, groß oder klein. Dann kamen wir und sprachen mit den Menschen, die dort arbeiten wollten. Und nach verwandelte sich der Raum in einen Ort, wo man sich wohlfühlt, gut arbeiten kann und auch Spaß hat. Und das verrate ich noch. Also arbeiten sollte auch Spaß machen, aber manchmal ist es auch so ein bisschen abhanden gekommen.
Und du hilfst, dass der Spaß zurückkehrt.
Ja, also wenn man unser Motto bei IE5 ist frohes Schaffen, eine antiquierte Wortschöpfung, aber wenn man wirklich Tatsache Spaß bei der Arbeit hat, dann wird auch hinten was bei rauskommen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Also insofern, ja.
Ja, frohes Schaffen, ne? Das hört man immer so, also ich erinnere mich da sofort, wenn ich mit meinem Vater am Wochenende irgendwas gearbeitet habe, keine Ahnung, tapezieren, im Keller irgendwas arbeiten, dann hieß es immer nochmal frohes Schaffen von meiner Mutter. So irgendwas Handwerkliches verbinde ich eigentlich damit. Weniger Wissensarbeit, interessanterweise.
Ja, stimmt, ist sowas, oder auch zur Mittagmahlzeit. Ne? Also das sind ja alles so alte Begrifflichkeiten, die aber im Grunde genommen wunderschön sind. So, ne? Ich habe eine Zeit lang so frohes Schaffen wäre mir nicht über die Lippen gekommen oder Mahlzeit. Ne? Das ist so, man ist so peinlich berührt als in den jüngeren Jahren. Aber ich finde es eigentlich cool, ist eigentlich super.
Ja, finde ich auch. Ist vor allen Dingen so herrlich zeitlos, ne, frohes Schaffen. Das hat man früher schon gesagt, das kann man heute auch wieder sagen. Ja, Bernd, uns interessiert natürlich, wie du zu deinem Thema gekommen bist. Mit was für einem Begriff von Arbeit bist du denn aufgewachsen?
Oh ja, Ärmel hochkrempeln, das kommt nicht alles von alleine. Meine Mutter hat mal gesagt, Junge, ein bisschen Schein, ein bisschen Sein und ganz viel Schwein. Also was will ich damit sagen? manches ist einfach sie hat auch mal zu mir gesagt oder zu meiner Frau, Herr Bernd hatte ja eine schwierige Kindheit.
Aha.
Oder war nicht ganz so einfach mit ihm. Wobei ich habe einmal 2 Semester Wirtschaftsinformatik studiert und habe dann eigentlich meinen Weg gemacht. Ich bin Volkswirt und das war's, ne? Und aber das schon einmal sozusagen was auszuprobieren, was man nicht zu Ende studiert hat, das war dann schon aus der Sicht meiner Eltern nicht so der ganz gerade Weg. Kann man ja heute nur noch drüber schmunzeln.
Ja, 2 Semester geht ja voll.
Ja, aber es ist wunderbar, dass es so passiert ist, weil ich wollte mal Architektur studieren. Das haben mir meine Eltern ausgeredet. Ansonsten waren die super, meine Eltern, fand ich. Ne? Das hört sich jetzt also negativ an. Und heute verbinde ich ja im Grunde genommen auch wirtschaftlichen Blick, insbesondere auch einen volkswirtschaftlichen Blick, mit dem Thema Architektur. Und das ist für mich, ja, das verbinde ich so mit dem Wort Arbeit. War das genau nochmal deine Frage? Habe ich jetzt richtig geantwortet?
Ja, ich finde das immer interessant, wie so die Prägung ist und auch wie eigentlich die Arbeitswelt aussah, ne, als wir so alle aufgewachsen sind. Denn die hat sich ja allein in den letzten 5 Jahren extrem verändert. Und also wenn man so zurückschaut, Arbeit, etwas, was man machen muss, um irgendwie das Geld zu verdienen, und Sicherheit, ne? Du hast auch schon gesagt, der ist vom Weg ein bisschen abgebogen. Das war früher ja schwierig, heute sieht die ganze Arbeitswelt komplett anders aus. Wie hast du denn deinen Weg in diese Welt nach dem Studium gefunden?
Ja, also als Volkswirt dann in der Büromöbelbranche zu beginnen und dort irgendwie den Vertrieb in Norddeutschland aufzubauen, ist ja völlig untypisch, ne? Da fängt's schon an. Volkswirtschaft studiert, aber eigentlich eher einen BWLer-Job gemacht. Und Büromöbelindustrie, hatte seinerzeit einen Geschäftsführer, der hat eher Geschichten erzählt, auch was ganz Wichtiges, und wie die Arbeitswelt sich verändern kann. Und hinten raus kamen dann halt auch so die Produkte. Und das fand ich spannend. Und er hat mir dann seinerzeit so gesagt, ja, gehen Sie doch vielleicht mal zum Quickborner Team, vielleicht eine Begrifflichkeit. Die haben die organisatorische Gebäudeplanung erfunden. Und da habe ich dann auch mal angeklopft und habe dann nach ein paar Monaten festgestellt, dass die jemanden gesucht haben. Und da ich noch so eine immobilienwirtschaftliche Zusatzausbildung genossen hatte, seinerzeit war das Facility Management, so als nebenberufliche Ausbildung, also besserer Hausmeister, da habe ich mich dann da beworben. Dann bin ich da auch genommen worden und dann habe ich da so 12 Jahre gearbeitet, so alle Stationen durchlaufen, vom Junior Consultant, Senior Consultant, die letzten 6 Jahre mit in der Geschäftsleitung, habe dann noch so ein Master of Corporate Real Estate Management hinterhergeschoben. Also irgendwann war das Thema Architektur und Wirtschaft dann wieder irgendwie so passend zusammen. Und so habe ich mich dann nach 12 Jahren Quickborner Team mit IR5 an das Arbeiten mit Sven Iserloth, das ist das I in IR5, F ist jetzt klar, was das ist, dann selbstständig gemacht, genau.
Nimm uns doch nochmal mit in diese Gründungszeit. Wie sah die aus? Wie habt ihr eure Company aufgebaut?
Ach, ich stark nach New Work-Gesichtspunkten, ja. Also wenn ich... inzwischen ist das ja das Beispiel, was ich gleich gebe, schon durchaus etwas, was man schon häufig gehört hat. Aber so totale Zeit- und Ortsflexibilität hatten wir vor 15 Jahren schon. Also wir sind jetzt 20 Leute in Deutschland verteilt, im Dachraum tätig. Und wer in Coworker gehen wollte, sollte da hingehen. Die intrinsische Motivation war erstmal das, was wir vorausgesetzt haben. Ne? Die Leute können sich selber organisieren.
Ja.
Wir haben dann gesagt, ihr habt doch alle noch irgendwie einen Tag Zeit und dann könnt ihr dann individuelle eigene Dinge machen, die natürlich gerne irgendwie auch am Geschäft sind und nicht komplett irgendwie anders.
So wie bei Google, ne? Da war das ja auch so die Idee.
Ja, genau, so wie bei Google. Dann haben wir noch gesagt, weil ich bin früher, kann mich noch erinnern, bin ich von Hamburg nach Berlin mit dem Flugzeug geflogen und da haben wir gesagt so, okay, der Fußabdruck, der CO2-Fußabdruck, der ist eigentlich groß genug gewesen in den letzten Jahren. Wir fahren jetzt nur noch Bahn. Wir haben dann also alle eine Bahncard 100 gehabt. Das hat sich jetzt seit Corona wieder ein bisschen, sieht das anders aus, weil die Reisetätigkeiten doch weniger geworden sind, auch wenn wir immer noch viel in Projekten sind. Und so haben wir, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge so dabei gehabt, die man ja heute so alt, boah, ist ja toll, wie, was, die Leute, wie, man muss auch die Urlaubstage nicht aufschreiben und all diese Dinge, ne? Also, ja, das haben wir vor 15 Jahren eigentlich schon gemacht, ja.
Das ist ja das Schöne, wenn man die Regeln selber schreiben kann, ne? Aber gab es auch ein paar Dinge, von denen ihr dann später gemerkt habt, das brauchen wir vielleicht doch?
Ja, zum Beispiel ein Büro dann Tatsache. Wir hatten zu Anfang überhaupt kein Büro und dann haben wir festgestellt, also ein Ort kann ja so eine Superpower entwickeln. Ne? Es muss nicht unbedingt immer der eigene sein, es kann ja auch ein Coworker sein oder weiß Gott wo, oder man geht gemeinsam in die Kirche, um es mal zu überspitzen. Und dann haben wir gesagt, naja gut, lass uns mal doch ein Büro irgendwo anmieten. Und ich habe damals in Hamburg gewohnt, mein Geschäftspartner in Braunschweig. Und dann haben wir überlegt, nehmen wir jetzt Hannover oder Frankfurt? Und dann waren wir uns selber am nächsten Tag und haben gesagt, ach, Hannover ist eigentlich ganz gut. Also haben wir in Hannover ein Büro angemietet und jetzt haben wir auch noch eins in Düsseldorf. Da ist aber eher, das ist dann später entstanden, IR5 Design. Also IR5 ist die Beratung und IR5 Design, da ist das Motto nicht frohes Schaffen auch, sondern eher schönes Machen.
Ah ja. Welche Fehler habt ihr gemacht, auf die du heute zurückschaust?
Ach, Fehler macht man ja fast, ja, täglich will ich jetzt nicht sagen. Ne? Es gibt kleine, es gibt große, es gibt ja. Kardinalfehler, die sollte man jetzt nicht wiederholen. Was waren die Fehler? Also es ist schon so ein bisschen diese virtuelle Zusammenarbeit, hat da natürlich auch so seine Herausforderungen. Das ist uns in Corona sehr, sehr entgegengekommen, weil wir einfach darauf eingestellt waren. Aber manchmal ist zum Beispiel das Onboarding in virtuellen Teams, das ist nicht ganz leicht. Ne?
Ja.
Also man hat dann zwar schon so ein Paten, der dann für einen tätig ist, die bei uns anfangen, die sagen auch, kein Problem, mittels der Technologien, die vor 15 Jahren hatten wir, eigentlich hatten relativ schnell Slack und solche Dinge, ja, ne? Um einfach die schnelle Kommunikation hinzukriegen und Videokonferenz. Aber dennoch, die Leute, typbedingt, die vereinsamen vielleicht dann doch auch mal, und das haben wir vielleicht mal ein bisschen unterschätzt, ist jetzt mal ein Beispiel. Ne?
Ja, habe ich schon öfter gehört. Ist auch eine Herausforderung, muss man sagen. Es ist ja auch mit jedem Menschen, den man dann neu kennenlernt, auch eine andere Geschichte, ne? Wie man da sich drauf einstellen kann.
Ja, klar.
Was habt ihr auch über Recruiting noch gelernt? Woran erkennt man, ob Leute zum Unternehmen passen?
Na, viel Bauchgefühl auch. Also wir haben da jetzt nicht so eine Checkliste, die wir da abklappern, sondern gucken uns natürlich die schon dann auch an, auch live logischerweise, ne? Stellen natürlich Fragen. Und das ist ein Bauchgefühl. Das Schöne ist, wir haben eigentlich am Markt nie über die 15 Jahre suchen müssen, sondern da hat irgendeiner angeklopft. Ja? Da hat man mit dem mal gesprochen, wenn der interessant war. Und da hat man schon mal so ein bisschen so ein Gespür gehabt und hat schon mal schon gemerkt, okay, da hat jemand irgendwie Bock auf unseren Laden. Ja, das ist ja schon mal was ganz, ganz Wichtiges, weil manche, du hast das vorhin schon gesagt, ne, arbeiten ist manchmal so, jetzt nehme ich den Bergmann, ne, so wie so ein leichter Schnupfen, na, da muss man hingehen, also muss ich mich irgendwo bewerben und dann tut man so, als ob man perfekt ist, aber ist vielleicht nur mit 80% dabei und nicht mit 100.
So
und,
Theater, ne?
Ja, genau, so ein bisschen Business-Theater da, ne?
Und die willst du tendenziell ja nicht haben.
Nee, genau. Ja,
und die Leute haben, die Bock haben, die, obwohl, was heißt, die intrinsisch motiviert sind, ne? Ist jetzt die Frage, sind nicht eigentlich alle intrinsisch motiviert, einen guten Job zu machen, ne? Könnte man sich fragen.
Ich hoffe, das steckt in jedem erstmal so drin, aber da gibt's natürlich Unterschiede.
Ne? Klar. Es gibt ja auch Faktoren, die demotivieren, ne? Man schaut ja, dass man die dann eher rausnimmt und guckt, dass man irgendwie so ein Arbeitsumfeld schafft, in dem die Leute möglichst gut aktiv werden können und sich entfalten können, ne?
Ja, das stimmt. Das ist zum Beispiel auch nochmal so ein Punkt so in der Rückschau. Ich bin so ein Geist, der ganz viele neue Ideen hat, ne? Und das kann mal zu viel sein, ne? So. Und
du kippst immer rein. Da kommt der Chef, der hat noch eine Idee.
Genau, lassen wir es so stehen, könnten wir jetzt noch lange drüber diskutieren, warum ich das mache, so, ne? Aber es kann eine Organisation auch ein Stück weit überfordern.
Ja. Dann lass uns doch nochmal in euer Business reinschauen, wie es sich heute darstellt. Für wen arbeitet ihr? Was für Projekte setzt ihr um?
Also Dachraum, sagte ich ja vorhin schon mal, Deutschland, Schweiz, Österreich, wobei schon der Schwerpunkt in Deutschland, ab und zu auch mal im Ausland, wenn irgendjemand eine Niederlassung hat, in Los Angeles, in Warschau, in Prag, ne, das sind jetzt mal so Beispiele. Und von 50 Arbeitsplätzen bis 5.000, das ist so die Spanne, die wir so in den letzten Jahren hatten, haben so weit über 250 Projekte gemacht im öffentlichen Bereich, im privaten Bereich, bei Universitäten. Ab und zu kommt dann auch mal was außerhalb des Büros dabei raus, aber eigentlich hat es irgendwie immer mit Büro zu tun. So.
Ja.
Und wobei das ja spannend, weil das wissen wir ja alle, Büro kann überall sein und muss nicht nur unbedingt im Büro stattfinden. Und das führt dann vielleicht auch mal zu ganz anderen Konstellationen.
Das ist ja eine gute Frage, was ist heutzutage Büro oder was sollte Büro sein? Man darf das ja auch mal neu denken. In einer Zeit, in der das Büro konkurriert mit Homeoffice, mit dritten Orten, was macht denn gutes Büro für euch aus?
Ja, dass die Leute, die da drin sind, sich ja am Ende des Tages wohlfühlen. Ne? Also sprich, das will ich damit sagen, jeder kriegt das Büro, was er verdient. Okay, das ist jetzt ein bisschen negativ formuliert.
Ne?
Also, ja, genau. nein, aber es ist ein Prozess, Tatsache. Ne? Also es gab noch nie so viele Möglichkeiten, Büros zu organisieren. Und jetzt hängt es natürlich stark klar, es hängt mit den Menschen, den Aufgaben, den Funktionen zusammen, aber ganz stark mit der Bürokultur halt. Ja. Will man ein konkretes Beispiel machen, wenn man in ein Unternehmen ist und man redet dann mit der Personalentwicklung, dann gibt es am Ende des Tages Projekte, da kommt dann weiterhin das Einzelzimmer fest zugeordnet mit dem Türschild und am besten noch abgeriegelt von dem Rest, weil man ja ach so vertrauliche Dinge zu besprechen hat. Und dann gibt es die anderen, die machen es komplett anders. Ja, ja. Die machen es komplett anders. Aber die Aufgaben, egal in welcher Branche, in der Personalentwicklung, sind relativ ähnlich. Ja. Ist also, glaube ich, eher eine kulturelle Frage. Und da begleiten wir einfach. Ne? Wir zeigen auf, wie wir glauben, wie die Zukunft der Arbeitswelt Fokus Büro sich ändert. Versuchen natürlich da auch ein bisschen zu leiten. Aber wir sind da jetzt auch nicht ideologisch. Ne? So nach dem Motto, Sie müssen das aber machen, alles andere ist falsch. Sondern
Großraum, bitte.
Ja, genau.
Vor ein paar Jahren war das so das Ding, ne? Großraum.
Ja, klar. Also ich meine, es gibt Großraum und es gibt Großraum, ne? Ja. Also es gibt welchen, der ist einfach ganz schlecht und dann steht da noch das Label New Work und Arbeitgeberattraktivität drauf. Und innerlich, muss man sich, sorry, fast übergeben. Und dann gibt's welche, die das wirklich richtig gut machen und wo das auch zu den Aufgaben passt. Wir reden dann auch nicht von Großraumbüro, dann sind das eher Landschaftsbüros oder was auch immer man für Begrifflichkeiten da findet.
Kannst du uns mal so in eine Story mit reinnehmen, von der du sagst, das ist echt gut gelungen, wo man vielleicht auch sich mal neue Gedanken gemacht hat, wie wollen wir das zukünftig gestalten, unsere Büros? Das hat ja auch mit Auseinandersetzung zu tun, mit Arbeit an der Zukunft, die man gestalten will.
Also ich nenne jetzt mal, ich habe das beste Büro Deutschlands 2019 mit begleitet, Villeroy & Boch, toll. Ich habe 2012 war das, da wurde das ehemalige Unilever-Gebäude, wo heute New Work SE drin ist, zum besten Bürogebäude der Welt sogar gekürt. Und das waren beides tolle Projekte, ne, die auch am Ende eine sehr gute Architektur und gute Innenarchitektur haben. Da könnt ihr jetzt noch ein paar andere Projekte aufzählen, so, ne? Und das ist natürlich toll, wenn man am Ende auch so den gebauten Raum sieht und wenn man auch weiß, die Leute finden das gut, zumindest mehrheitlich. Ne? Es gibt ja immer welche, die denken, das schaffst du es einfach nicht. Und wenn man dann Leute trifft, die vorher sehr skeptisch waren und am Tag des Einzugs so im Vorbeigehen nicht noch schnell gefragt haben, sagen Sie mal, Herr Müller, wie finden Sie es denn jetzt? Schulnote, ich muss leider irgendwie zum Zug. Dann kommt dann so eine 1-, wird einem dann zugerufen. Denken wir, okay, gut. Also anscheinend alles richtig gemacht. Aber es gibt auch viele, viele Projekte, da ist gar nicht unbedingt das räumliche Ergebnis das Spannende, sondern der Prozess, wie die Leute sich geändert haben und dann vielleicht in einer Umgebung sich wohlfühlen, die es jetzt nicht in so ein Architekturbildband schafft. Und das ist mir eigentlich viel wichtiger, aber da kriegt man meistens nicht so die Lobeshymnen, ne? Sondern am Ende ist es immer auch für Außenstehende das, was man sieht.
Ich habe in den letzten Jahren auch immer sehr interessiert hingeschaut, wenn Büro komplett neu gebaut wurde. Also ich bin ja auch viel in der Bankenwelt jetzt unterwegs gewesen. Da gab es dann auch große Sparkassen zum Beispiel. Berlin, gerade neues Headquarter bezogen in Johannisthal. Köln-Bonn, einen großen Campus, ein bisschen am Rande. In Hamburg sind sie an den Gänsemarkt gezogen, ins Deutschlandhaus, das es schon gab, aber dass man da auch so ein bisschen neu interpretiert hat. Und interessant finde ich die Frage, wie man die Leute mitnimmt. Also buchstäblich muss man sie ja mitnehmen ins neue Gebäude vielleicht, aber wie man auch Appetit macht. Denn man könnte ja auch sagen, das ordnet man einfach an und dann bitte jetzt neu arbeiten in Anführungszeichen und los geht's. Das wird aber nicht unbedingt funktionieren. Ne? Das ist ja wie mit digitalen Tools. Einfach nur zu sagen, hier ist es. Das heißt noch nicht, dass es dann gut genutzt wird. Also was kann man dafür tun, dass da eine Akzeptanz entsteht und dass Leute wirklich auch Bock haben auf Neues?
Ja, also ist erstmal absolut so wie du es gerade gesagt hast, die einfach zu verordnen. Und wir machen das jetzt, ja, es gibt Projekte, die genauso funktionieren. Ne? Da stelle ich mir immer vor, da haben sich zwei Vorstände unterhalten. Jetzt machen wir das so und dann wird ohne Sinn und Verstand das einfach kopiert. Und dann erleidet man Schiffbruch, zumindest häufig. Ja. Also der Mensch ist ja Philosoph und fragt, warum. Ne? Die Sinnfrage kennen wir natürlich alle. Die steht erstmal ganz vorne bei so einer Zielbildphase. Und wie machen wir das? Ne? Wir versuchen, also wenn man
ganz zumindest kurz, Bernd, denn es gibt ja auch viele, die damit vielleicht noch einverstanden sind, wie es bisher lief. die Einzelbüros, mhm, die Tür zu. Ja, ne, da hat man doch seine Ruhe.
Natürlich.
Warum denn jetzt das Neue
ja,
überhaupt?
Ja. Ja, natürlich. Und deshalb musste dann schon auch Tatsache den Sinn erklären, ja, und die Ziele und das Warum, ja. Und wenn das Menschen, ich erkläre das auch gleich noch ein bisschen genauer, wenn die das verstehen, dann entsteht zumindest Akzeptanz, ja, ja. Und Akzeptanz ist der erste Schritt für eine gute Veränderung, ja. Also, dass man dann da eben auch irgendwann, ja, das Ganze, ja, vielleicht sogar liebt, ne?
Ja.
Und wir haben da so eine Geschichte entwickelt, weil gute Geschichten erzählen ist ja immer was ganz, ganz Wichtiges, so ein Narrativ, absolut, zu haben. Und das hat sich über die Jahre so entwickelt. Und ich nutze da ganz gerne die Picobello-Story.
Okay.
Und Picobello stammt ja so aus dem Italienischen, schreibt dann mit C. Wir schreiben das nicht mit C, sondern mit K. Und diese einzelnen Buchstaben, die stehen einfach so, wie die Arbeitswelt sich verändert. Zum Beispiel die Ps für Prozess, Projekt und Pionierarbeit, ja. Also alles, was wiederkehrend ist, ne, und irgendwie im Prozesshandbuch steht und man nur abarbeiten muss, ist Prozess. Projekt und Pionierarbeit ist natürlich etwas, was nicht so stabil ist wie der Prozess, sondern viel agiler. Ja, da fängt es schon an.
Ja.
Und die Frage damit einhergehend, was glauben Sie, wo Sie zukünftig, wie viele Anteile haben Sie von den Ps? Und wenn man das jetzt noch in Kontext bringt mit den Herausforderungen, das sind die Ds, ich will es jetzt nicht verkomplizieren, Demografie, Dekarbonisierung, aber insbesondere auch Digitalisierung, ja, dann wissen wir natürlich, dass die künstliche Intelligenz wahrscheinlich dazu führt, dass die Prozessarbeit weniger wird und das Projekt- und Pionierarbeit mehr wird. Ne? So, das versucht man mal vorstands- und kindertauglich zu erklären mit einfachen Begrifflichkeiten bei den Ps. Und dann geht's weiter mit den Is, aber das erkläre ich als letztes. Dann geht's weiter mit den Ks. Nämlich so, wie müssen Flächenarten sein? In welcher Körnung? Also wie viel Konzentration, wie viel Kommunikation, Kollaboration und wir nennen das kognitive Pause. Und aus all diesen Ks kann auch Kreativität entstehen. Ne? Also nehmen wir mal Konzentration. Ich recherchiere was, denke mir, boah, super, ist ein Teil von Kreativität. Kommunikation, wir reden gerade miteinander. Höre ich was von dir? Ach, spannend, nehme ich auch mal mit. Ne? Kollaboration ist jetzt aber eigentlich fast das Entscheidendste. Das ist so das ist auch eine Unterform von Kommunikation, aber so diese intensive, schöpferische Zusammenarbeit, ne? Also, wo man auch ganz andere Räume für braucht, ganz andere Settings, ganz andere Formate, die man spielt.
Ja.
Und da ist wahrscheinlich die Chance, dass am meisten am Neuen bei rauskommt, am höchsten. Und kognitive Pause ist einfach die gesetzliche Pause, aber auch einfach von A nach B gehen, wo man mal so ein bisschen runterkommt, führt dann auch dazu, dass man plötzlich Heureka den Einfall hat, wie unter der Dusche, ne? So, und Kollaboration, was auch eng mit Social Learning zu tun hat, das ist so ein ganz wichtiger Punkt für die Zukunft.
Das Thema Pausen würde ich gerne mal aufgreifen. Ich habe das auch in den letzten 1-2 Jahren für mich persönlich individuell gelernt, dass man genau dann, wenn man aufhört, etwas zu tun, auch dem Gehirn überhaupt erst die Chance gibt, auf Ideen zu kommen. Und dann wird das verarbeitet und dann kommt erst dieser Prozess in Gang. Und wir sind ja immer in der Dauerbeschallung, ne? Und in Dauermeetings und im Hula-Hoop. Es geht immer weiter und das ist gar nicht eingeplant. Höchstens eine Mittagspause, die gesetzlich verordnet ist. Und selbst da unterhält man sich dann über die Arbeit. Also lass uns doch darauf mal eingehen, wie man Pausen kulturell irgendwie verankern kann und was man vielleicht auch mit dem Raum dafür tun kann.
Mache ich sehr gerne. Das O und das I in Pico erzähle ich vielleicht später dann nochmal. Ja, egal.
Machen wir
aber
noch.
Mit den Pausen. Also ja, du hast vollkommen recht. Das ist, ich meine, da muss sich jeder an die eigene Nase packen. Ne? Mir passiert es auch, dass ich irgendwie so lange arbeite, bis ich merke, boah, Erschöpfungszustand, jetzt geht's nicht mehr und dann mache ich eine Pause. Das ist natürlich Quatsch, ne? Sondern natürlich vorher eigentlich das ein bisschen filetieren, arbeiten, Pause, arbeiten, mal längere Pause und so weiter, ist natürlich schon sehr, 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 sehr wichtig und sinnvoll. Und das kann man natürlich über Fläche stark in kognitiven Flächen, ne? Wir färben die dann grün ein, dann sieht man das auch auf dem Grundriss, wo hat man jetzt überall grüne Flächen und das ist natürlich von der Teeküche über einen Treffpunkt, über eine Loungefläche, über irgendwelche grünen Höllen, ne, wo dann so biophiles Design vielleicht massiv mal an einem Punkt zusammengezimmert wird, bis hin zu anderen Räumlichkeiten möglich. Aber es ist natürlich auch möglich, für ein Gespräch mal mit dem Kollegen rauszugehen, durch den Park zu laufen, sich zwischenzeitlich vielleicht auch durch verschiedenste Arbeitsorte. Ich bin jemand, der gerne morgens im Homeoffice anfängt. Bin auch eher so der Frühaufsteher, ne? Und dann bin ich um 9 aber im Schwimmbad und ziehe da mal eine Dreiviertelstunde meine Bahn. Und ach, wie komisch beim Schwimmen, auch wenn ich gar nicht über den Job nachdenke, ja, rattert dann wieder irgendwas, ja, ne? Ja. Weil genau diese Pause eingelegt wurde. So, und das müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr üben. Und vielleicht natürlich auch, ich bin ja Volkswirt, man redet ja von sogenannten meritorischen Gütern. Also Güter, die systematisch unterschätzt werden. Ja. Ne? So wie bei Rauchen und bei Alkohol oder Drogen auch. Und so müssen wir das eigentlich, glaube ich, für diese Pause auch wieder lernen. Ne? So, ansonsten sind wir zu schnell irgendwie wie eine Zitrone ausgepresst. Der Hans Rusinek, den du ja, glaube ich, auch kennst, ne? Der denkt ja auch viel so denkt in viele Richtungen, aber unter anderem ja auch in diese. Ne?
Ja, also weniger ist auch mehr. Generell auch, ich hatte den Lasse Reingans, kennst du den auch aus Bielefeld? Jetzt auch wieder kürzlich im Podcast, der hat ja bei sich dann mal in der Firma gesagt, wir arbeiten nur noch 5 Stunden statt 8 und gucken mal und haben dann wirklich auch festgestellt, dass sie nicht an Produktivität einbüßen, weil sie danach viel mehr Zeit für Erholung und Regeneration hatten. Und ich finde es einfach spannend, mal zu experimentieren, dass man nicht einfach so weitermacht, wie es bisher immer war, sondern dass man mal guckt. Man kann ja auch einen Schritt zurückgehen. Man hat dann bestenfalls ja was gelernt. Ja,
ja, ja.
Die Pausen. Aber wir hatten noch weitere Buchstaben, Bernd. Nimm uns noch mal weiter mit rein.
Ja, ich habe noch das O, das sind die Arbeitsorte. Ne? Heute kennen wir alle Homeoffice und das Büro, und die Klammer darunter ist dann so das Virtuelle. Und klar, das bleibt, ne? Und dann gibt es Firmen, die sind so Remote First und andere sind Präsenz First. Und ich glaube, das reicht aber noch lange nicht, ne? Diese beiden. Und zwar nach der Theorie der Third Places, Ray Oldenburg, ne, gibt es ja auch die dritten Orte, und der ist in seiner Theorie so, dass jetzt keine Reihenfolge drin. Der erste Ort ist das Homeoffice, der zweite das Büro, der dritte Coworking. Jetzt gibt es oder eben dritte Orte, und das ist im Sinne von Arbeit häufig ein Coworking, vielleicht in der Nähe des eigenen Homeoffice. Ne? Ich wohne in Braunschweig, da fällt mir die Decke auf den Kopf, und ab und zu gehe ich mal um die Ecke in eine Bürogemeinschaft, und nur ab und zu fahre ich nach Hannover. Das kann aber auch der Coworker im eigenen Büro sein, wo man abteilungsübergreifend oder auch mit anderen so Business-Ökosysteme zusammenkommt. Das kann auch die Wiener Kaffeehaus-Atmosphäre sein für denjenigen, der da irgendwie kreativ angesprochen wird. Der Prozessarbeiter wahrscheinlich weniger, der Pionierarbeiter schon eher.
Da habe ich übrigens gelesen, dass sich jetzt viele Berliner Cafés aufregen, dass die Leute da stundenlang mit einem Laptop sich an einem Latte Macchiato festhalten. Die sollen doch endlich mal was Ordentliches bestellen, weil sich das richtig etabliert hat.
Ja, das stimmt. Also, wobei es gibt welche, die bieten das extra an als Geschäftsmodell, und es gibt welche, die haben da null Bock drauf. Ja, auch da gibt's, glaube ich, beide Extreme gerade. Und ich meine, ich kann das schon nachvollziehen, wenn du den ganzen Tag da sitzt, ne, dann ist das auch schon ein bisschen schwieriger.
Ich hätte gerne noch ein Leitungswasser dazu.
Ja, genau. Das ist super, und sich dann noch beschweren. Aber egal. Ja. Und Workation ist auch sowas wie so ein dritter Ort, ne? Urlaub einfach verlängern. Und da kommt der vierte Ort. Den habe ich mal so dazu gedichtet, nämlich wenn man mich fragt, wie sieht denn Ihr Arbeitsplatz aus, Herr Fels? Ja. Ja, dann ist meine Antwort, ja, ICE, Großraumwagen, 1 Quadratmeter. Und ich kann Tatsache da gut drin arbeiten. Ja.
Machst du auch Calls laut?
Nee, dann stehe ich auf und gehe zwischen die Züge irgendwo.
Das ist immer herrlich, ne?
Ich höre dann,
es gibt ja so Leute.
Ich höre dann eher rein. Ja. Ja gut, das ist auch ein Feldchen für sich.
Ja. Es gibt jetzt ja sogar Coworking-Wagen. Ne? Es gibt jetzt so 1-2 ICE-Pilotprojekte, habe ich gesehen, die dann so einen Coworking-Abteil anbieten. Ich glaube, das hat auch Potenzial.
Ja.
Du hast dann wirklich deine Ruhe und schnelles Internet. Also die beiden Dinge würden ja schon mal helfen.
Ja, das stimmt. Diese Idee ist schon 20 Jahre alt, und man sieht, wie schnell die umgesetzt wurde. Und ich habe es leider noch nicht erlebt. Aber klar, grundsätzlich ja. Aber jetzt sind wir dann, jetzt könnte ich die Probleme der Bahn aufzeigen, warum die keine Coworking-Wägen machen. Aber eben.
Da wollen wir ja nicht hin.
Aber was total spannend ist, bei den vierten Orten, also von A nach B, selbstfahrende Autos.
Ja.
Ne? So, jetzt fängt's ja an, der ID. Buzz, ne, gerade letzte Woche gelesen, im Rhein-Main fährt er jetzt so alleine um sich herum. Das heißt, da kommt endlich dann irgendwie das auch. Und was ist jetzt mit demjenigen, ne? Ich wohne in Braunschweig, ich fahre jetzt nach Hannover, und jetzt ist das schnell mal eine Stunde von A nach B, Und wie wäre es, wenn diese Zeit zur Arbeitszeit zählt? Also jetzt bei mir, bei IE5 ist das kein Thema, aber nimm mal irgendeinen anderen Mitarbeitenden, der jetzt nicht 8 Stunden in Hannover fahren muss, sondern 6, weil die Stunde dahin und die Stunde zurück zählt als Arbeitszeit, weil die Frontscheibe Bildschirm ist, weil man vielleicht noch einen Kollegen mitgenommen hat, ist sowieso ökologischer, auch wenn das jetzt ein E-Auto ist. Und da hat man schon die ersten Gespräche geführt. Oder ich klappe auf der Kiste rum, wobei ich spreche ja wahrscheinlich nur noch in die Kiste demnächst. Aber das ist produktiv. Ja. Ne? So, das ist ein Attraktor in der Zukunft und das ist nicht Raumschiff Enterprise, sondern ich glaube, das kriegt man hin. Ne? Oder wie bei Emma, wie ist das denn? Bei Scania, die sitzen, glaube ich, in der Nähe von Stockholm. Und in Stockholm ist auch, ich war da noch nie, so ein totales Chaos, was so die Anreisen angeht. Und die haben ja Busse, wo die Leute dann da hingekarrt werden. Ne? Mit guter WLAN-Ausstattung, die Leute unterhalten sich. Na klar, können die sich privat unterhalten. Aber wenn das schon beruflich ist, dann zählt das ja, bei denen jetzt glaube ich nicht, aber vielleicht demnächst auch schon zur Arbeitszeit. Ja. Weil wir ja wissen, dass wir überall arbeiten können. Das finde ich einfach super. Der 5. Ort sind dann noch so irgendwie im Projekt, in der Niederlassung oder weiß Gott wo. Und der 6. ist eben das wieder der virtuelle Ort. Und da glaube ich, das Metaverse schlägt zurück.
Kommt es wieder?
Ja, zumindest, klar, ich bin jetzt kein Riesenfreund davon, ehrlich gesagt. Auch mit diesen Benutzeroberflächen, die ich so gesehen habe, finde ich das jetzt not so sexy. Aber das wird besser. Und diese nachwachsenden Generationen, die haben ein ganz anderes Verhältnis dazu. Ne? Die müssen auch vielleicht ein Stück weit wieder zurückholen. Das geht ja so weit, dass in Japan gibt es so ein Substantiv für diese Krankheit, Hakimooro, schieß mich tot, weiß ich nicht, ich krieg's gar nicht hin, dass Leute 3 Monate sich einsperren, nur noch vom Pizzaboten leben und eigentlich nur in virtuelle Welten abtauchen, weil da ist die Welt ja noch in Ordnung.
Nicht nur in Ordnung, sondern da ist sie halt wirklich geschaffen und kreiert. Ready Player One, ne, ist dann so ein Szenario. Oder wir hatten ja früher schon Science-Fiction-Filme, Surrogates gab's mal mit Bruce Willis, also du setzt dir einfach zu Hause deine Maske auf und bist dann in dieser Welt. Das kommt jetzt immer mehr. Wir hatten ja mal von Microsoft dieses Mesh-Projekt, die dann auch das an Teams angebunden haben. Es hat sich aber irgendwie nie so richtig durchgesetzt und zuletzt die Apple Vision Pro Brille ist ja auch nicht so richtig durchgeknallt. Aber ich glaube auch, das wird früher oder später nochmal richtig kommen.
Ich glaube auch. Gerade VW jetzt hat jetzt vor 2-3 Monaten dann nochmal, weiß nicht, das VW Metaverse vorgestellt. Ne? Also es wird zumindest auch implementiert in auch großen Unternehmen. Klar, die jetzt. Wobei, ob ich jetzt die Kommunikation weltüberspannend mache oder ob ich eine Organisation habe, die jetzt nur in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs ist, ist auch eigentlich das Gleiche, ne? Also da bräuchte man das vielleicht auch. Aber nur ergänzend, ja. Das finde ich irgendwie richtig und wichtig. Ansonsten bin ich ein totaler Verfechter davon, wirklich reale Orte zu haben. Auch umso mehr auch wieder reale Orte als Kontrapunkt zu dieser ganzen Virtualität. Ich habe letztens so ein kleines Video gesehen, da wird aufgezeigt, wie wir kommunizieren. Und in 1995 oder so war ganz unten online, ne? Und das wabert dann immer weiter nach oben, ne? Bis heute eigentlich nur noch da die Kommunikation online läuft und da müssen wir irgendwie mal wieder, gut, dass es das gibt, ne? Aber da ein bisschen aufpassen. Und ja, das waren die O's und jetzt noch das I, also, ne? Und das sind die 4 I's guter Führung, habe ich mal gehört, habe ich nicht selber erfunden. Ja, das ist inspirierende Kommunikation zum Beispiel. Ja?
Finde ich sehr wichtig.
Übrigens.
Und auch sehr selten.
Ja, klar. Auch dein Fach. Ne? Übrigens, mit der Vorbereitung der Frage, ne, mit deiner Tochter, da habe ich am meisten jetzt überlegt. Hab dann tatsächlich was getextet und dann bei Chat reingeschmissen, mir 6, 7, 8 Dinger angehört. Und das fand ich jetzt ganz gut, ne? Gut. Aber ist ja auch eine Form, damit umzugehen. Ja. Ne? So, also inspirierende Kommunikation, dann individuelle Berücksichtigung, ne? Idealisiertes Vorbild und intellektuelle Stimulation. Ich kann das jetzt auch alles auf neue Arbeitswelten übertragen. Es gibt auch dann auch noch für die Mitarbeiter, für die Guten, gibt es ja so die externen und die inneren Fähigkeiten, aber das würde ich jetzt auch mal so links liegen lassen. Und kommt zurück eigentlich, wie wir auf diese Pico-Story gekommen sind, nämlich wie kann man Leute mitnehmen, dass sie begeistert sind von neuen Arbeitswelten oder sie erst akzeptieren und dann Schritt für Schritt begeistert sind. Und wenn man so eine Pico-Geschichte zu Anfang mal erzählt, so liebe Leute, eure Welt verändert sich, weniger Prozess, mehr Projekt-Pionierarbeit, Konzentration ist vielleicht, was man auch im Büro machen kann, aber insbesondere zu Hause, wenn die äußeren Bedingungen stimmen. Als Alternative, wenn sie zu Hause nicht stimmen, ist vielleicht ein Coworker eine gute Alternative. Naja, und so weiter und so fort. Dann ist das für viele, für mich ist das inzwischen, weil ich das ja täglich fast bete, so einfach und so klar, ne? Aber für viele, die haben sich ja nie in diesem Kosmos so Gedanken gemacht. Und plötzlich erkennt man vielleicht auch die Chancen, die damit einhergehen. Ne? Und wenn du dann offen mit den Herausforderungen auch noch umgehst und die auch aufdeckst, ja, dann hast du, glaube ich, eine gute Chance als Unternehmen in einem co-kreativen Prozess über Bedarfsanalysen, über Idee und Konzept, über Umsetzung irgendwann einzuziehen und dann noch in der Phase 5 das zu erproben und vielleicht anzupassen. Weil so eine neue Arbeitswelt, wir haben so einen Loop, geht eigentlich nie zu Ende, ne? Zack, ist Corona da und die Arbeitswelt steht auf dem Kopf, ne? Zack, ist eins von diesen Ds, Demografie, aber gut, das wissen wir ja schon seit Jahrzehnten, dass da was kommt, aber Digitalisierung jetzt mit ChatGPT und KI und was da nicht, und Robotik und was da alles kommt, das ist ja so schnell jetzt plötzlich da gewesen und rauscht so jetzt an uns vorbei teilweise, dass man dann auch die Arbeitswelt wieder anpassen muss. Ne?
Welche Rolle wird denn KI spielen bei der Zukunft des Büros? Also ich habe mich hier im Podcast schon mal mit einem Experten unterhalten, der dann auch davon sprach, dass man vielleicht auch KI-gesteuert zukünftig gewisse Settings einrichtet. Also welchen Raum brauche ich für welchen Anlass? Wie wird der konfiguriert, angefangen bei den Möbeln bis hin zu Farben, Licht. Es gibt ja verschiedene Facetten, muss ich dir alles gar nicht erzählen. Aber was glaubst du, wie kann uns KI da helfen zukünftig?
Also der Oberbegriff ist ja auch so augmentierte Büros, ja, ne? So, klar, dass ich jetzt über ein Buchungssystem vorher meinen Platz schon buche und dass, wenn eine intelligente Gebäudesteuerung weiß, da kommt gleich der Fels, der hätte sie mal gerne bei 22,8 Grad, ne? Dann kannst du das vorkonfigurieren, die Lichtstimmung und ich weiß nicht was. Und demnächst erkennt man noch an meinem Schreibstil, ob ich gerade gut oder schlecht drauf bin. Und wenn ich schlecht drauf bin, dann kommt keine rote Farbe, sondern eher irgendwas Unterstützendes. Also das ist unendlich. Da kannst du ganz viele Dinge, kann man sich da vorstellen. Da habe ich jetzt auch gerade, diese Woche war das am Dienstag, habe ich eine Keynote hier in Braunschweig gehalten. Da war der Industrieverband IBA, ne? Und da war unter anderem Ulrich Blum, Professor in Münster an der FH, übrigens auch bei Zaha Hadid tätig als Co-Head. Und der zeigte so ein paar Beispiele, wie Studentenarbeiten aussehen. Genau eben ein Raum, wo mittels Beamer-Projektion oder was auch immer für eine Projektion der Raum je nach Nutzung und Typen anders bespielt wird. Ne? Warm, kalt, puristisch, wie auch immer. Ne? Also ich glaube, da kann man sich ganz viel in der Zukunft vorstellen, bis hin zu, ich drücke auf den Knopf und dann habe ich mein Einzelbüro und das, dann fahren so die Wände runter. Das sind so immer die Vorstellungen von Menschen in Workshops, wie das dann so funktioniert, um weiterhin zumindest auf Knopfdruck so dieses Einzelbüro zu haben. Das wird jetzt nicht ganz so schnell kommen, glaube ich. Ne? Aber ich will mal den Blick auf was ganz anderes richten. Wenn man sich, ich mache mal ein Beispiel. Du hast eine Organisation mit 1000 Mitarbeitenden. Du hast ja jedes Jahr Abgänge, pensionsbedingt. Ne? Der eine mehr, weil sein Demografiebaum vielleicht anders aussieht, ja, ne? Als der andere. Aber das sind so häufig so, ich habe die Zahlen, ich glaube so 2-4%, ne? Die dann so einfach aufgrund von Pensionierung das Unternehmen verlassen. Dann hast du Leute, die klauen den silbernen Löffel, die schmeißt du raus. Eingepreist habe ich jetzt nicht Massenentlassungen oder sowas, ne? Und dann hast du noch die Wechselwilligen, das sind so 8-12%, wenn ich mich recht erinnere. Also die einfach Bock auf was Neues haben. Also gehen wir mal davon aus, du hast so in Summe vielleicht, 10-12%, die das Unternehmen verlassen. Wenn du dir das mal über 10 Jahre anschaust, dann, jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt kommt Demografie und Digitalisierung. Da bin ich also dann bei KI gleich. Kannst du vielleicht die abgehen, kriegst am Markt gar nicht, ne? Arbeiterlosigkeit, trotz der Flaute, die wir gerade haben, wird das trotzdem passieren. Und das nächste ist, die KI substituiert den Menschen. Das heißt, von den Leuten, die weggehen, stellst du vielleicht in den nächsten Jahren nur 75% wieder ein, weil du das ja über KI substituieren kannst, weil die Prozessarbeit das ja ermöglicht. Und wenn jetzt die KI jedes Jahr besser wird, dann wird die Schere des Abbaus möglicherweise immer größer, ne? Und dann hast du nach 10 Jahren Ich habe das mal in so einer kleinen Excel-Tabelle ausgerechnet. Dann hast du irgendwie noch 516 Mitarbeitende und nicht 1000. So, und wenn du jetzt noch anfängst, Sharing zu machen, Quoten 0,4, 0,5, 0,6, also 100 Leute kriegen 50 Plätze, dann brauchst du in 10 Jahren in so einer Rechnung nicht mehr Büros für 1000 Mitarbeitende, also ein Kopf, ein Platz, sondern dann brauchst du vielleicht noch 300 oder 350. Und dieser Effekt von KI auf das Thema Büro, also nicht in der Gestaltung, sondern rein jetzt, was man braucht, das ist beängstigend für die Projektentwickler und Immobilienbranche.
Das ist ja schwer planbar, einfach.
Schwer planbar, aber gleichzeitig eine Riesenchance, Flächen mal wieder super zu machen, um Pausenflächen und anderes da reinzubringen. Also nicht die Konservenbüchse, wo man, oder diese Sardinenbüchse, wo alle so nebeneinander in Reihen im Großraumbüro liegen, sondern halbe Fläche doppelt so geil.
Ja.
Also du hast vielleicht nur noch die Hälfte an Arbeitsplätzen oder noch weniger, aber du hast mal wieder eine richtig gute Qualität. Unterm Strich hast du dann vielleicht 20-30% Flächeneinsparung. Aber das finde ich spannend. Mhm.
Spannend finde ich auch, für wen dann diese Plätze sind. Ich sehe auch immer mehr Spaces, die geöffnet werden, für die Nachbarschaft zum Beispiel. Es gab schon vor Jahren diesen Airbnb-Headquarter-Case, die gesagt haben, wir wollen die untere Etage öffnen für Nachbarschaft, für Veranstaltungen, für Coworking, für Kaffee. Also auch so ein bisschen in Richtung Stadtentwicklung. Wen binden wir mit ein? Die Banken, zum Beispiel die Sparkassen, die fördern dann viele Vereine, lass die doch da sitzen, oder die haben Firmenkunden. Also das Ökosystem ein bisschen mitzudenken, ne? Ich glaube, das wird auch mehr kommen.
Ja, total super. Ich bin da ein Riesenfreund. Ich habe 2012 eine Initiative gegründet, Initiative Third Places. Oder wir haben eine Initiative gegründet von IO5. Und da gab es so Ideen wie Dorfbüros, kannst du dir vorstellen, was das ist. Quartierbüros kannst du dir auch vorstellen. Und dann gab es Eckbüros. Eckbüros ist genau die Idee, unten eine kleine Fläche links neben dem Eingang, 400 Quadratmeter, da kann man auch die Nachbarschaft einladen. Da können auch außerhalb der Firma, also wieder Business-Ökosysteme, welche kommen, die dort in so einer Art Coworking arbeiten. Am Samstag mache ich die ganze untere Etage auf, weil die Gebäude stehen ja sowieso dann nur rum. Ich habe bei Otto mal den Masterplan mitentwickelt, wie das Ganze sich in der Zukunft dann so aussieht. Und damals hatten die dann auch eine Idee, so einen Coworker, und den haben sie dann mit Collaborate später dann auch mit umgesetzt. Und hat gesagt, ja, aber ihr wohnt, um euch herum ist ein Wohngebiet. Komm, lass doch mal eure Anwohner hier mit in die Fläche. Ja. Und dann hast du vielleicht auch ein super Arbeitgebermittel, jemand von Beiersdorf, wenn du dich in Hamburg auskennst, ne, wo Otto ist, da musst du einmal quer durch die Stadt nach Eimsbüttel oder sowas, ne? Und wenn der mitkriegt, dass er da ab und zu bei Otto arbeiten kann, dann sagt er sich doch auch, Otto ist auch super, geh ich doch mal zu Otto und bleib nicht bei Beiersdorf.
Ja, ja.
So, und also auch das sind Effekte, die damit einhergehen können.
Ja. Wie bleibst du auf dem Laufenden? Wie lernst du? Wie viel Zeit nimmst du dir auch zum Lernen?
Ah, Tatsache ist schon recht viel. Also einerseits interessiert mich wirklich dieses Thema allgemein, auch so Stadtentwicklung und sowas. Ne? Andere spielen SimCity, wer das kennt. Ich daddel nicht rum, sondern ich laufe so durch die Gegend, hab eine Idee. Und dann guck dann, was man mit der Idee dann so machen kann. Ich habe allerdings auch bei IO5 gibt es keinen Wasserkopf, ne? Auch ich bin operativ in den Projekten tätig, aber man hat schon auch immer mal wirklich ein bisschen Leerlauf, ne? Ich vielleicht auch mehr als andere, aber es ist ja auch, wie ich finde, richtig und wichtig, ne? So Stichwort Ambidextrie, ne? Klar, das Bestehende besser machen und was Neues, dafür brauchst du einfach auch Informationen. Und seit KI, es sind ja noch nie so schnell neue Informationen in Unternehmen oder jetzt in Individuen hineingekommen, okay, die dann so richtig zu filtern, das ist so ein Thema. Aber man kann ja plötzlich, ich bin ja kein Architekt und kein Stadtentwickler, auch wenn ich da eine Affinität zu habe, kann man ja durch gute Ideen, guten Prompt und ein paar Tools auch relativ schnell mal so ein paar spinnerte Ideen zusammenzimmern. Das macht Spaß.
Liest du noch echte Bücher?
Ah, das ist Tatsache sehr selten. Jetzt im Urlaub.
Nimmst du eins mit?
Ja, das habe ich digital
auf dem Kindle.
Auf dem Handy, ja. Also dieses Haptische ist schon irgendwie, schwören ja viele drauf, finde ich auch gut. Aber ehrlich gesagt, ich sollte das, glaube ich, mal wieder machen, weil wenn ich so an die letzten Bücher mal denke, wo man auch mal so versinken kann, um dann noch den Kopf wieder frei zu kriegen mit ganz anderen Themen, ist schon richtig und wichtig. Aber da muss ich an mir arbeiten, glaube ich.
Es hat für mich auch was von Pause. Also auch selbst wenn ich dann etwas tue, aber wenn ich ein haptisches Buch lese, dann ist es nur das. Also dann hat es irgendwas von Achtsamkeit. Dann ist da keine Notification und keine Verführung nochmal schnell bei LinkedIn reinzuschauen oder wo auch immer, ne?
Deshalb diese realen Räume, ne? Also ich spanne mal einen etwas anderen Bogen, aber wissen wir ja alle um die Chancen und Risiken, was KI angeht und auch das Halluzinieren und das, was man eben vielleicht ungefiltert dann konsumiert, ne? Da sind wir mit unseren vielen Jahren, die wir schon auf dem Buckel haben, wahrscheinlich ein bisschen sensibilisierter, aber von unten ist das natürlich schwierig, dann diesen Weitblick auch schon zu haben und vielleicht diese Gefahren zu sehen. Und deshalb glaube ich wirklich diese dritten Orte, also Orte in der Stadt, die dazu führen, dass man wirklich live miteinander wieder mehr ins Gespräch kommt, dass man auch über Schulungsmaßnahmen, über die Chancen und die Herausforderungen solcher Technologien informiert wird. Ich glaube, da könnte es wieder was brauchen, so ähnlich. Ist ein bisschen weit hergeholt, wie die New Work Center, die Friedrich Bergmann mal gedacht hat.
Ja, von denen man leider nichts mehr gehört hat, ne? Oder?
Nee, genau, da hat man nichts von gehört, aber ich finde es Wahnsinn.
Idee, ja.
Ich baue auch meine Keynotes häufig so auf, dass ich so eigentlich anfange, New Work, was ist das? Und dann kommt Friedhof, ne, und Drittelung der Arbeit und Detroit und General Motors und Kurzarbeit und dann kam die New Work Center, als jetzt die Kurzgeschichte, ne? Ja. Viele, die zuhören, können das wahrscheinlich richtig einordnen. Und dass er ja eigentlich auch schon durch die technologische Entwicklung gesehen hat, dass wir von den repetitiven und den schweren Arbeiten dann entlastet werden und dann das machen können, was wir wirklich, wirklich wollen. Das ist natürlich eine Ideologie, aber super. Der Typ hat mich auch geflasht. Den habe ich zu Anfang von IO5 mal in Hamburg auf Kampfnagel gesehen.
Hast du ihn getroffen?
Und dachte mir, ja, aber also getroffen, jein. Ich habe da auch vorgetragen, aber ich war eher Zuhörender, ne? Und dachte aber nur so, wie geil, ne, als der da anfing. Und deshalb hat der mich jetzt die letzten Jahre immer irgendwie inspiriert. So, und deshalb erzähle ich dann halt in diesen Keynotes, wenn ich erstmal dann unsere eigene Geschichte erzähle mit Pico und wie die Arbeitswelt sich vielleicht verändert. Am Ende, glaube ich, dritte Orte, wie ein, wir nennen das Work-Life-Community-Hubs. Das ist so eine Idee von New Work Center 2.0.
Ah, ja.
Ne, stellst du vor, ein Warenhaus, ein großes. Da haben wir hier in Braunschweig eins auch mal geplant, einfach so, ohne gefragt worden zu sein. Und der Kern dieses Warenhauses.
Wir haben da mal was vorbereitet.
Genau. Cool. Also klar, das ist nicht nur eine Nutzung, sondern verschiedenste, aber der Kern des Ganzen, und das kommt jetzt dieser New Work-Ideologie so ein bisschen entgegen, ist, dass es Multifunktionsflächen gibt. Die sind vormittags vielleicht eher zum Arbeiten als Alternative zum Homeoffice, ne? Für jedermann, also keine Jahresmitgliedschaften, eher eine hohe Frequentierung, ne, wo man so stundenweise, tageweise reingehen kann. Nachmittags eher lernen, kuratiert von Serviceeinheiten, die da mit drin sind, wie so eine Schule 42. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ne? Noch nicht.
Also die für Schule 42, total spannend, gibt's in, kommt aus Paris, gibt's in Deutschland, in Wolfsburg, in Berlin und in Heilbronn oder in Neckarsulm, egal, ist ungefähr das Gleiche. Warum an diesen Stellen in Wolfsburg? Weil man ja hier riesig groß IT-Menschen im Grunde genommen benötigte. Sieht jetzt wieder ein bisschen anders aus. In Heilbronn mit KI-Zentrum auch und Berlin auch. So, und da kann man an dieser Schule 42 kann man quer durch alle Bevölkerungsschichten, wenn man gewisse Qualitäten hat, auch ohne Hochschulstudium eben in so einen Tech Programm reingebracht werden. Programmieren, Prompten, sonstiges. Ja. Und das wird dann auch finanziert durch Unternehmen, die das fördern. Und klar, die greifen dann häufig natürlich die ausgebildeten Menschen auch wieder ab. Das ist so ganz grob das Modell. So, und wenn du so eine Schule da hast, die eben am Nachmittag kuratiert, nicht für eine Firma, sondern für wieder firmenübergreifend, also nicht nur Fläche scheren, sondern Wissen scheren, und man dort andere Dinge reinbringt, die, ich rede nicht vom Häkelkurs, der ist auch wichtig, aber den sehe ich da jetzt weniger, sondern eher Dinge, die, diese ganzen Herausforderungen, bin ich wieder bei den Ds, Dekarbonisierung und so weiter, ne? Wenn dort sowas angepackt wird, dann kann da natürlich so ein Cluster entstehen, um wirklich Zukunft der Stadt auch wieder oder der Gesellschaft ein Stück weit nach vorne zu bringen. Und am Abend ist diese Fläche eher Event und am Wochenende auch. Den Rest erzähle ich jetzt mal nicht. Da gibt es doch ganz, ganz viele Ideen. Und dann ist das für mich so wie so ein Lernort, ne? Der Bergmann, der wollte die Leute befähigen, Selbstversorgung hinzukriegen und das, was man wirklich, wirklich will. Und dieser Ort sieht zu, dass wir irgendwie schneller in die Neuzeit kommen. So möchte ich es vielleicht mal formulieren. Mhm. Und das aber auch real.
Mhm. Ne? Spannend. Ich glaube, da müssen wir nochmal einen weiteren Podcast zu aufnehmen, Bernd.
Gerne, es ist, ja, sehr gerne.
Am besten dann treffen wir uns mal im echten Raum und sprechen ja weiter. Ich danke dir schon mal, dass wir heute schon mal in deine Story reinschauen konnten, was du tust, warum du das tust, wie du das siehst. Und ich fand es sehr inspirierend und danke dir schon mal für deine Zeit und für das Teilen deines Wissens. Leute, vernetzt euch gern mal. Wir tun das natürlich alles in die Shownotes. Was würdest du abschließend noch mit uns teilen wollen? Was ist dir wichtig?
Also die Zukunft kommt ja nicht von allein, sondern wird von uns allen gemacht. Und da ein bisschen mehr Mut zu haben und einfach Ideen irgendwie auch anzugehen, da offen zu sein, dafür zu kämpfen. Ich glaube, das ist in diesen herausfordernden Zeiten etwas ganz Wichtiges. Eher eine Realutopie entwickeln, als immer nur dystopisch in die Zukunft zu schauen. Ja, da ist eine ganze Menge draußen los und ich sehe das auch mit Sorge, aber es liegt an uns auch, ne? Also nicht nur an uns, klar, mit den ganzen Abhängigkeiten. Aber ja, schaut positiv in die Zukunft, ohne das Negative aus den Augen zu lassen.
Vielen Dank, Bernd. Schön, dass du da warst. Schönen Urlaub erstmal. Erhol dich gut, arbeite nicht zu viel und lies ein gutes Buch. Vielleicht nimmst du doch noch Papierhaftes mit. Ich kann es empfehlen. Und ich freue mich dann auf unser nächstes Treffen.
Super, Gabriel, hat total viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gute Zeit für euch alle.
Danke dir. Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Bernd. Alle Links, wie immer, in den Shownotes. Ich verlinke euch außerdem meine Website gabrielrath.com. Dort gibt's alles, was ich sonst noch tue, neben dem Podcast. Nämlich schreibe ich einen Storytelling-Newsletter seit einer Weile. Ich kuratiere ja hier Stories in diesem Podcast, Stories der neuen Arbeitswelt. Und ich möchte euch auch helfen, dass ihr eure Story jetzt besser erzählen könnt, um Aufmerksamkeit zu erregen und um Vertrauen aufzubauen. Ich glaube, Storytelling ist eine der wichtigsten Future Skills. Ich habe das in vielen verschiedenen Konstellationen in den letzten 20 Jahren getan, sowohl im Marketing, in der internen Kommunikation, in der Organisationsentwicklung, als auch im Crowdfunding mit den Eisbademeisters und last but not least hier im New Work Chat. Abonniert doch den neuen Storytelling Newsletter von mir, das gibt's auf meiner Webseite. Und dann gibt es auch ein Storytelling-Sparringsangebot noch, wenn ihr euch da von mir begleiten lassen wollt. Wenn ihr als Gründer, Unternehmer oder Geschäftsführer sagt, wir wollen die Geschichte mal neu erzählen und eine andere Perspektive mit reinbringen, dann würde ich mich freuen, von euch zu hören. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ich auf eure Veranstaltung kommen kann. Ich bin als Keynote-Speaker unterwegs, war gerade gestern in Hamburg beim Carlsen Verlag und durfte dort meine Keynote halten mit dem Titel Die Zukunft gehört den Mutigen. Da geht es um Rap, Hip-Hop, meine Vergangenheit so ein bisschen. Es geht um die Frage, wie Unternehmen eigentlich Mut interpretieren in dieser Zeit der Unsicherheit. Und es geht natürlich auch um diesen Podcast und viele interessante Geschichten, die hier schon erzählt wurden, die uns zu mutigen Aktionen inspirieren können. Also bucht mich gerne als Keynote Speaker. Wenn ihr mögt, moderiere ich auch eure Veranstaltungen oder Workshops. Auch das mache ich sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.